Wie sie heute, jetzt hat sie gerade, glaube ich, 35 Grad.
Datum und Uhrzeit zuerst.
Wieso?
Das ist ein Wochenrückblick.
Das ist ja kein Podcast.
Für diesen Podcast?
Nein, wir machen noch keinen Podcast.
Ja, wir machen noch einen Podcast gerade.
Nee.
Was denn sonst?
Ich eigentlich so ein paar Schnipsel aufzeichnen für Social Media.
Ja, wir können das schon noch veröffentlichen.
Willst du einen richtigen Podcast machen?
Ja.
Jetzt habe ich aber die Kamera nur auf dich ausgerichtet. Ist das okay?
Ja, es reicht.
Ja? Also machen wir einen Podcast, ja. Tatsächlich.
Ja, wir machen einen Podcast und wir veröffentlichen Schnipsel davon auf Social Media.
So, ja. Okay.
Das ist ein Phänomen, das, über was wir sprechen wollen, was nicht, was insgesamt doch zu komplex ist, um es nur in Schnipseln, sondern was auch davon profitiert, wenn man die gesamte Länge
hat. Die Gesamtzusammenhänge.
Okay. Also es ist jedenfalls der 27. Juni, 16.43 Uhr.
Genau. Und wir können heute vielleicht die Gradzahlen mal dazu nehmen.
Ja, es sind 35 Grad Celsius im Schatten.
Genau. Aber wie ich heute Morgen gelesen habe, die Leute sind ja selbst schuld, wenn sie in den Schatten gehen. Also wir erleben viel momentan rund um das Thema Klimakrise und Wetter, ja, und die Zusammenhänge. Hat denn die Hitze jetzt was mit der Klimakrise zu tun oder ist es einfach nur ein Sommer, ein heißer?
Sie hat ohne jeden Zweifel etwas damit zu tun, das ist sicher. Vielleicht, wenn man mal ganz von vorne anfängt, die Temperatur oder das Wetter ist ja ein, wenn man noch präziser, die Gradzahl, die Temperatur, ist so gesehen eine Zufallsvariable. Sie ist abhängig von ganz, 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 ganz vielen Größen, die wir nicht genau überblicken können. Deswegen können wir keine exakten Wettervorhersagen machen. Und von all diesen Faktoren, die selbst wiederum Verteilungen sind, ist sie abhängig. Es ist eine Zufallsvariable. Und es gibt in der Mathematik das sogenannte Central Limit Theorem, oder auch zentraler Grenzwertsatz genannt. Und der besagt, dass wenn eine Zufallsvariable oder die Summe von ganz vielen Zufallsvariablen, also von unendlich vielen, völlig egal, wie die selbst verteilt sind, die können alles sein. Das ist egal. Nur wenn es die Summe von ganz vielen Zufallsvariablen ist, erhält man immer eine Normalverteilung. Das ist ein sehr faszinierender Satz, weil, wie gesagt, die ganzen verschiedenen Größen, die Einfluss nehmen, müssen nicht normal verteilt sein. Aber die Summe ist immer normal verteilt. Und eine Normalverteilung, das vielleicht kennt ihr die Form von einer Normalverteilung, das ist so eine Glocke, die in der Mitte ganz hoch ist und dann wird sie zu den Seiten ganz schnell flacher. Das heißt, jeder klimatische Zustand sozusagen ist ganz, ganz, ganz vereinfacht gesprochen eine solche Glockenkurve mit einer Durchschnittstemperatur in der Mitte und immer seltener werdenden Extremtemperaturen in beide Richtungen. Und was jetzt die Klimakrise macht, ganz vereinfacht gesprochen, sie verschiebt die Durchschnittstemperatur in Richtung einer heißeren Temperatur und damit verschiebt sie die gesamte Glockenkurve mit. Das ist ein bisschen stark vereinfacht, weil es passiert auch noch mehr. Die Kurve selbst verändert ihre Form auch ein bisschen. Aber in erster Näherung ist es eine Verschiebung. Und jetzt, wenn ihr euch mal vorstellt, die Form dieser Glocke, die ja praktisch sehr steil in die Richtung abfällt, wenn man den Durchschnitt ein kleines bisschen nach rechts verschiebt, dann werden Temperaturen, die rechts im Extrem liegen, plötzlich viel häufiger. Ja, weil diese extrem steile Glockenkurve sich praktisch darüber bewegt. Das heißt, eine Verschiebung der Durchschnittstemperatur um 1 Grad Celsius lässt die Extremtemperaturen, die heißen Extremtemperaturen, extrem viel häufiger werden und intensiver werden. Und das ist ganz vereinfacht gesprochen, das, wie sich das verhält mit der Zusammenhang zwischen Klima und Wetter. Und es gibt ja auch trotz Klimakrise immer noch Schnee und all das. Es ist eine Glockenkurve, so kann man sich das am besten vorstellen.
Gut, dann machen sich es ja viele dann auch mal ganz praktisch, weil wenn es irgendwie extrem kalt ist, dann hat man immer es war schon immer kalt, wenn es extrem heiß ist, dann heißt es war schon immer heiß. Wie spiegelt sich denn, also wenn dann Uwe uns sagt, aber es wurde doch in dieser Uhr im Bahnhof, da wurden doch auch schon mal 52 Grad gemessen. Kannst du dieses Thema Temperatur mal einordnen insgesamt?
Naja, also soweit ich es richtig verstanden, also wenn ich es richtig gelesen habe, wurde diese Temperatur von 52 oder so, die wurde, glaube ich, gemessen in einer Bahnhofsuhr, die in einem Glaskasten ist, der von der Sonne bestrahlt wurde. Da misst man auch mal mehr als 50 Grad tatsächlich. Also es ist gar kein Problem, Temperaturen von weit über 50 Grad zu messen, wenn man an der richtigen Stelle misst. Natürlich gibt es Standards, wie man Temperaturen misst, wo man Temperaturen schon immer gemessen hat und deswegen kann man die miteinander vergleichen. Das ist alles, was man dazu sagen kann, glaube ich. Es gibt dann auch noch die gefühlte Temperatur. die ist auch ein wissenschaftlicher Messwert tatsächlich. Also es heißt dann ja häufig, wenn man eine gefühlte Temperatur von 50, 60 Grad in der Golfregion angibt, dann heißt es häufig, ja, gefühlte Temperatur ist doch keine Wissenschaft. Doch, das ist auch Wissenschaft. Das ist ein Wert, der berechnet sich dann auch aus anderen Größen, wie der Luftfeuchtigkeit. Und das ist auch ein Wert, der sehr entscheidend dafür ist, wie stark die Sterblichkeit steigt. Also auch diese gefühlte Temperatur ist relevant. Aber bei beiden Größen haben wir eben einen alarmierenden Trend.
Willst du mal schon trinken?
Ja.
Was hast du denn da Gutes?
Ein Eistee.
Sorte?
Mango Maracuja.
Mango Maracuja. Bist du glücklich mit deiner Auswahl?
Ja.
Schmeckt es besser als die Fanta damals in Mostar?
Nee, nichts wird dir besser schmecken als die Fanta in Mostar.
War da schon Klimakrise? Da war es ja auch scheiße heiß.
Ja, da war auch schon Klimakrise. Ja,
warum, wo war die Klimakrise zwischendurch? Weil das letzte Mal, als es so heiß war, war eigentlich, glaube ich, da, wo wir die Fanta.
Es gab tatsächlich in den letzten Jahrzehnten keinen einzigen Tag auf der Erde, an dem die statistischen Spuren der Klimakrise nicht signifikant waren. An jedem einzelnen Tag seitdem waren die Wirkungen der Klimakrise nachweisbar. Und bei solchen...
Aber nicht immer an der Temperatur.
Nicht immer an jedem Ort, nein.
Nicht immer an der Temperatur, an jedem Ort, sondern aber schon grundsätzlich, okay?
Und man hat dann ja, wie gesagt, in der Klimaforschung sind alles statistische Aussagen. Es gibt keine 100% Aussagen, es gibt keine 0% Aussagen, alles sind statistische Aussagen. Aber es gibt viele, also ne, weil es eben so eine Glockenkurve ist zum Beispiel, ist es immer auch, eine Glockenkurve wird nie null. Das heißt, in jedem Klimazustand ist streng genommen die Wahrscheinlichkeit für alles ungleich null. Alles ist möglich, so gesehen. Aber wir sehen zum Beispiel bei solchen Hitzewellen, dass man häufig sagt, dass man häufig herausfindet, okay, ohne die Klimakrise passieren die statistisch einmal alle 100.000 Jahre, einmal alle Millionen Jahre. Und sie sind jetzt irgendwie die letzten Jahre jedes Jahr passiert. Und dann kann man, glaube ich, vertreten, gegenüber der Öffentlichkeit davon zu sagen, das ist sicher durch die Klimakrise beeinflusst. AKA, es ist zu weit über 99%, wäre so ein Zustand ohne die Klimakrise unmöglich. Und ja, der Weltklimarat macht es so, dass er ab 99% spricht er von nahezu sicher. Und ich denke, das kann man vertreten.
Ich habe die Aussage jetzt nicht mehr final verifiziert. Aber wenn ich das vorhin richtig verstanden habe, dann sind heute die Winterdienstwagen unterwegs, um die Autobahnen runterzukühlen, während gleichzeitig Studenten, Lehrkräften und Schülern die Birne in den unklimatisierten Bildungseinrichtungen dieses Landes wegplatzen. Wie würdest du das so insgesamt einordnen, beziehungsweise wenn du Vorwürfe machst, in welche Richtung würden die gehen? An wen würdest du die adressieren?
In erster Linie natürlich an die größten Treibhausgasemittenten. Sie haben uns das alles eingebrockt und ich frage mich auch ein bisschen, wo so die Wut ist. Ich meine, ich sehe viele Menschen, die dieses Wetter scheiße finden, die damit zu kämpfen haben, die wirtschaftlich darunter leiden, die Verwandte daran verloren haben und es ist überhaupt keine Wut da. Es baut sich gar keine Wut aus gegen diejenigen, die uns das alles eingebrockt haben.
Es ist ja jeder selbst auch der Mitverursacher. Also es sind ja...
Ja.
Das kommt ja ergänzend dazu. Also es wird ja, also ja, es ist schon nicht so ganz einfach, aber es zwingt ja einen auch niemand in enormstem Maße.
Das stimmt auch wieder.
CO2 zu emittieren.
Ja, ich bin aber, also bei mir ist zumindest Wut da gegen Menschen, die das machen.
Du widersprichst gar nicht so dieser Aussage, dass man eigentlich den doch jetzt wieder dem Konsumenten eigentlich so die Verantwortung überlässt.
Naja,
sonst greifst du da ja eigentlich immer genau ein.
Nein, also. Es ist so, wenn man darüber moralisch diskutiert, dann ist definitiv der Fokus zu legen auf Konzerne, auf die Politik, auf Überreiche. Sie haben eine 100-fach bis 1000-fach höhere, also gerade die Überreichen haben 100-fach bis 1000-fach höhere Emissionen. Und deswegen, das ist Fakt. Auf der anderen Seite ist es auch Fakt, dass ein Großteil der Emissionen eben doch entsteht, zum Beispiel halt durch die Kohleverstromung und den Strom, den wir alle verwenden, durch die Tierhaltung und die Tierprodukte, die alle essen. So gesehen, wenn wir das Problem mit den Überreichen lösen, ist die Klimakrise damit leider noch nicht gelöst. Und das ist etwas, was man gerade in linken Kreisen, glaube ich, immer wieder auch ein bisschen in Erinnerung rufen muss, dass ja, die Überreichen tragen die Hauptschuld an der Klimakrise, Aber dadurch, dass es einfach so viel mehr Nicht-Überreiche als Überreiche gibt, ist es in absoluten Zahlen eben doch so, dass auch das Fleisch, was Menschen essen, auch die Flugreisen nach Mallorca von der Familie, auch die ist leider ein Problem. Auch die können wir so uns nicht leisten. Das ist, kann diese beiden Fakten, Überreiche begehen Raubbau am Planeten und auch die Durchschnittsperson muss ihren Lebensstil drastisch anpassen. Das sind beides Fakten, die nebeneinander existieren können.
Wie realistisch hältst du, dass ich es noch erlebe, dass A, in einem Großteil der Gesellschaft die Einsicht herrscht, dass das A so ist, wie du es sagst, und B, dass man wirklich zu diesem Umfang an Einschränkungen Bereitschaft zeigt?
Ich glaube eher, dass die Einschränkungen erzwungen werden. Also das ist einer der größten Fehler meiner Meinung nach in den Weltklimaratsberichten. Und das ist auch so der größte Knackpunkt, den viele Wissenschaftler angesprochen haben, wo sie sagen, da hat der Weltklimarat einen ganz entscheidenden Punkt vernachlässigt, dass er nie berücksichtigt hat, wie die Folgen der Klimakrise uns in ihre Schranken weisen werden, dass unsere Emissionen von alleine sinken werden dadurch. Also diese extremen Szenarien, in denen wir bis 2100 konstant hohen Energieverbrauch haben, beziehungsweise der Energieverbrauch steigt und gleichzeitig die fossilen Brennstoffe konstant bleiben, das ist gar nicht realistisch, weil die Weltwirtschaft kollabieren würde. Ich glaube nicht, dass die Welt in der Lage dazu ist, diese Maßnahmen von alleine einzuleiten. Ich meine, wenn man sich diese vier Szenarien anguckt aus dem letzten Bericht, dann sehen wir ja auch, es gibt diese Szenario mit sehr hohen Emissionen, das jetzt ausgeschlossen werden konnte. Dann gibt es das Szenario mit hohen Emissionen, mit mittleren Emissionen, mit sehr niedrigen Emissionen. Und nur das Szenario mit sehr niedrigen Emissionen ermöglicht uns eine Zukunft auf einem halbwegs bewohnbaren Planeten. Und dieses Szenario würde bedeuten, eben sofort extrem schnell gegen Netto Null und dann in der zweiten Jahrhunderthälfte schon große Mengen von Treibhausgasen wieder aus der Atmosphäre rausholen. Also dafür bräuchte es eine global koordinierte Kraftanstrengung und einen völlig anderen Lebensstil. Das wird nicht passieren. Ich denke, das kann ich ausschließen.
Okay. Dann ist es wohl die bessere Variante, wenn wir uns einfach als Mensch daran gewöhnen und damit leben.
Daran kann man sich halt nicht gewöhnen. Also dieses Szenario mit niedrigen Emissionen, das wäre eins gewesen, wo man sich hätte daran gewöhnen können. 1,5 Grad mehr, das ist etwas, was man wahrscheinlich mit viel Anpassung und vielen Todesfällen, die wir ja jetzt schon haben jedes Jahr, können wir das als Zivilisation wahrscheinlich überleben. Alles über 2 Grad bringt unsere Anpassungsstrategien an ihre Grenzen. Da sprechen wir dann ja von Milliarden Menschen, die vertrieben werden, die Schutz brauchen im globalen Norden. Und wir sehen ja jetzt, dass unsere Zivilisation, also damit meine ich auch unsere Zivilisation im Sinne von unsere Zivilisiertheit, kommt ja schon bei deutlich weniger Schutzsuchenden an ihre Grenzen. Und plötzlich geht es nur noch darum, wie man die Menschen am besten ertrinken lässt oder gleich erschießt. Und wenn ich mir dann vorstelle, dass 1 Milliarde Menschen auf der Flucht ist, dass ein Fünftel bis zu ein Drittel der Weltbevölkerung Flüchtende sein werden, allein dieser Punkt und dann der deutliche Produktivitätsrückgang unserer Felder, also dass die Felder deutlich weniger Ernten hergeben, dass wir deutlich weniger Nahrung zu verteilen haben global, wir werden uns gegenseitig zerfleischen. Ja, und also diese Idee der Anpassung ist keine Alternative zur Begrenzung, sondern Anpassung braucht es selbst in den optimistischen Szenarien zusätzlich zur Begrenzung. Und abgesehen davon kriegen wir auch die Anpassung ja nicht hin. Also wir passen uns ja auch nicht an. Anpassung wäre, wenn wir Schwammstädte bauen würden. Anpassung wäre, wenn wir den ganzen Scheiß... Ich meine, wir sitzen ja auch in einer ganzen Betonwüste. Wenn man den Scheiß entsiegeln würde, das wäre Anpassung. Du hast ja gerade gesagt, auch in den Klassenzimmern, was wir anpassen, sind unsere Autobahnen. Dass der Beton nicht, also dass der Asphalt nicht wegschmilzt, das kriegen wir angepasst. Aber ansonsten machen wir auch keine Anpassung. Also diejenigen, die viel von Anpassung labern, kürzen auch die Gelder für Anpassung. Das ist, ja.
Okay. Das heißt, wir sind eigentlich schon verloren. Was würde denn welcher Minister auch immer Jason jetzt so an konkreten Maßnahmen einleiten, die ja dann zwar erstmal nur in Deutschland Bestand hätten, aber oder nehmen wir EU-Minister.
Die Kommissarin, ja, also was mich sehr wundert, warum das nirgendwo ein großes Thema ist oder auch nur eine, es ist so eine Wahrheit, die schwebt über uns allen. Wir wissen es zu 100%, aber niemand traut es sich mal auszusprechen. Die Tierhaltungsbestände, die Zahl der Tiere in Tierhaltung muss gegen null sinken. Das ist etwas, das trauen sich nicht mal die Grünen oder die Linken auszusprechen, zu sagen, wir müssen dafür sorgen, dass wir weniger Tiere halten. Die Tierhaltung muss stark zurückgefahren werden in ganz Europa. Weil dann werden Flächen frei, die Flächen kannst du renaturieren, da kannst du Moore und Wälder hinbauen, die können Treibhausgase einsparen. Du kriegst mehr Menschen davon ernährt. Also es ist die logischste und sofortige Lösung ist, auf eine vegane Gesellschaft hinarbeiten. Wir wissen das alle, das ist völlig offensichtlich, aber niemand traut sich auch nur mal so eine lockere, nichtssagende Absichtserklärung von wir beabsichtigen langfristig die Zahl der Tierbestände zu sinken. Nicht mal das. Das wundert mich sehr. Und dann gibt es halt noch sehr viele Sofortmaßnahmen, die uns nichts kosten, die uns im Gegensatz sogar noch Geld einbringen, die das Problem allein nicht lösen, aber die halt auch sofort Emissionen sparen. Tempolimit. Also wenn wir da anfangen zu diskutieren, dann können wir es gleich lassen, weil es braucht noch so viel größere Einschränkungen der Freiheit. Wenn wir dazu nicht bereit sind, dann können wir gleich aussterben, ganz ehrlich. Das wäre so eine Maßnahme, die würde ich einfach halt sofort implementieren von heute auf morgen, weil das funktionieren würde. Ich würde, wie gesagt, von Jahr zu Jahr sinkende Obergrenzen schaffen der Tierhaltungsbestände. Die müssen einer Reduktion auf null letztlich zugeführt werden. Und dementsprechend auch der Import natürlich, sonst bringt es gar nichts. Und dann halt die längerfristigen Maßnahmen, der Aufbau eines europäischen Nachtzugnetzes, das letztlich dazu führt, dass wir europäische Flugreisen abschaffen können. Ja, der CO2-Preis muss schneller steigen. Also wir haben ja CO2-Zertifikate, die wir Jahr für Jahr verknappen, durch die praktisch der Ausstoß einer Tonne CO2 immer mehr kostet, der dann praktisch dazu führen soll, dass die Firmen weniger CO2 erzeugen. Das funktioniert, das ist ein sehr, sehr gutes Instrument. Das wurde auch ausgeweitet von der EU. Das ist das einzige Klimaschutzinstrument bisher, welches nachweisbar eine Wirkung auf die europäischen Emissionen hatte, dass die Emissionen tatsächlich reduziert hat. Dieser CO2-Preis muss ausnahmslos für alle gelten und er muss schneller steigen. Er muss Jahr für Jahr steigen, sehr schnell auf den realen Preis, den eine Tonne CO2 an Folgekosten verursacht. So viel muss eine Tonne CO2 sehr schnell kosten.
Da sind wir, glaube ich, noch relativ weit.
Davon sind wir sehr, sehr weit entfernt. Und es geht ja im Gegensatz, jetzt wird ja eher darüber diskutiert, um der Wirtschaft irgendwie auf die Beine zu helfen, den CO2-Preis langsamer steigen zu lassen oder sogar auszusetzen. Sowas muss natürlich sofort vom Tisch. Und mit all diesen Maßnahmen hätten wir vermutlich eine gute Chance, auf die Netto-Null zu kommen, zur Hälfte des Jahrhunderts, also zur Jahrhunderthälfte, Jahrhundertmitte. Und aber die werden halt nicht, also was soll ich sagen, die werden halt nicht passieren. Und muss man ja auch ganz fair sagen, dafür gibt es auch keine Mehrheit. Die Leute wollen das nicht. Und dann kann ich auch nicht viel mehr sagen, außer selbst schuld. An die Leute, die in Europa leben. Das globale Problem ist, dass sehr viele Menschen also weltweit keine Stimme haben. Und das ist der einzige Grund, aus dem ich nicht sage, ja, selbst schuld, dann sterbt halt aus. Diese globale Ungerechtigkeitsdimension, das ist das Einzige, was mich dort davon abhält, zu sagen, ja, mein Gott, selbst schuld. Da haben wir jetzt noch nicht gesprochen über die ganzen nichtlinearen Prozesse. Es gibt ja, momentan wird ja viel über diesen Super El Niño gesprochen, der sich dieses Jahr zusammenbrauen könnte. Es wird noch viel zu wenig gesprochen darüber, dass wir im Vergleich zum letzten Weltklimaratsbericht, ich bin sehr gespannt, was da im nächsten stehen wird. Im Vergleich zum letzten Weltklimaratsbericht verdichten sich deutlich die Anzeichen dafür, dass ein Kollaps der Atlantikzirkulation, die das Klima in Europa praktisch stabilisieren, dass ein totaler Ausfall dieser Zirkulation noch innerhalb dieses Jahrhunderts deutlich wahrscheinlicher geworden ist. Das war im Weltklimaratsbericht immer so ein Randszenario, wo man debattiert hat, ja, das ist sehr unwahrscheinlich, das könnte passieren, dann spielt das Klima hier in Europa völlig wild. Und es gibt mittlerweile eben deutliche statistische Warnzeichen, dass diese Atlantikzirkulation erlahmt und völlig ausfallen wird. Und dann haben wir eben extreme Temperatur, also deutliche Temperaturextreme in Europa. Gibt es noch keine, also nur noch kein eindeutiges Bild zu. Ich bin sehr gespannt auf den nächsten Weltklimaratsbericht dazu. Aber da sieht es gar nicht gut aus. Okay. Und Anpassung ist schon wichtig. Ich meine, also wenn man sich diesen El Niño zum Beispiel anguckt. El Niño kann man sich ja praktisch ein bisschen vorstellen, wenn man sich den Pazifik zwischen... Oh, ist echt heiß.
So geil, wie ich hier so im Hintergrund sitze und einfach nur meine Mango nasche.
Ich rede mich in Rage und dann merke ich sehr schnell, ich schwitze vom Reden.
Mach langsam.
Ja, also der Pazifik, stellt euch den Pazifik vor als eine große Badewanne sozusagen zwischen Australien und Südamerika und als einen riesigen Wärmeakku. Also man muss sich vorstellen, allein die zusätzliche Energie, die die Ozeane speichern ja einen Großteil des zusätzlichen Strahlungsantriebs. Wir emittieren CO2 in die Atmosphäre. Schon im 19. Jahrhundert hat Eunice Newton Food, eine Atmosphärenchemikerin, die hat im Labor Glaskolben sich angeschaut, die hat sie mit CO2 gefüllt und hat Sonnenlicht drauf gestrahlt. Dann hat sie gemerkt, oha, das Infrarotlicht, das durchdringt den Glaskolben nicht. Das Infrarotlicht, das wird im Glaskolben geschluckt vom CO2. Und daraus hat sie geschlussfolgert, aha, das CO2 absorbiert die Infrarotstrahlung, die Wärmestrahlung. Und daraus hat sie geschlussfolgert, wenn unsere Atmosphäre eine viel größere CO2-Konzentration hätte, dann wäre der Planet viel wärmer. Und diese zusätzliche Energie, diese Infrarotstrahlung, die gespeichert wird, diese zusätzliche Energie fließt zum Großteil in die Ozeane. Mehrere Atombomben pro Sekunde an Energieäquivalenten führen wir den Ozeanen zu. Also es ist so, als würden praktisch pro Sekunde mehrere Atombomben, mehrere Hiroshima-Bomben in den Ozean detonieren. Und diese zusätzliche Energie verschiebt die Meereszirkulation. Wir haben den El Niño, diesen riesigen Wärmeakku. Das warme Wasser staut sich durch die Passatwinde aus der australischen Küste. Und dann gibt es praktisch einen Funken, einen ganz kurzen Westwind, der praktisch zu einer sogenannten Kelvinwelle führt, die sich durch die fehlende Corioliskraft am Äquator, wie auf einer Autobahn, am Äquator geradlinig bewegen kann in Richtung Südamerika. Und praktisch diese ganze Hitze, die sich dort geballt hat, die schwappt nach Südamerika. Und sie legt sich wie ein Deckel auf die kälteren Meeresschichten und die Klimaanlage der Welt fällt praktisch aus. Das ist diese El Niño-Zirkulation. So ein El Niño-Ereignis, ein extremes El Niño-Ereignis hat im 19. Jahrhundert mal 50 Millionen Menschen getötet. Mehr als doppelt so viel wie der Erste Weltkrieg durch Ernteausfälle etc. Und durch Anpassung haben wir es geschafft, dass dieses Jahr, obwohl wir einen ebenso starken oder sogar noch stärkeren El Niño bekommen werden, werden keine 50 Millionen Menschen sterben. Es werden Tausende sterben. In Indien ist ein extremer Hitzetag zu einer Übersterblichkeit von ungefähr 3.400 Menschen. Also es ist ein Massensterben, aber es sterben keine Dutzenden Millionen mehr. Das haben wir der Anpassung zu verdanken. Also Anpassung ist schon wichtig, aber es ist halt, also ich glaube, das hat auch die CDU falsch verstanden. Über Anpassung zu reden, ist halt noch keine Anpassung. Über Anpassung zu reden im Sinne von, dadurch müssen wir halt kein CO2 einsparen, ist keine Anpassung. Man muss Anpassungen tatsächlich machen, dass sie was bringt, so. Und
Wollen wir uns mal sollte man lernen. Kurz und hier ein Päuschen machen, die Bahn einsteigen und dann kannst du ja noch ein bisschen weiter erzählen, wenn du Lust hast.
Ich glaube, wir sind eigentlich fertig.
Sind wir schon fertig? Du bist auch fertig, ne?
Ich bin fertig.
Ja, dann machen wir schon Schluss für heute.
Ja.